Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Heute ist Samstag, der 18. November 2023. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir auch am Samstag einen Ask Uni machen, aber es gibt einen sehr aktuellen Anlass, der das notwendig gemacht hat. Dieser sehr aktuelle Anlass hängt zusammen mit der österreichischen Krebshilfe. Hier sehen Sie die österreichische Krebshilfe und hier sehen Sie auf der Website der Krebshilfe auch ihren Präsidenten, Herrn Professor Dr. Sewelda, der seit über 20 Jahren der österreichischen Krebshilfe vorsteht und der in dieser Thematik, die wir gleich besprechen werden, eine wichtige Rolle spielt und freundlicherweise auch heute Zeit gefunden hat. Daneben spielt eine wichtige Rolle als Experte Herr Professor Dr. Christoph Zielinski, den Sie in diesem Format alle auch schon gesehen haben können. Herr Zielinski ist einer der führenden Onkologen Österreichs und hat in dieser Rolle mit dem, was wir gleich besprechen werden, eine Menge zu tun und dazu eine Menge zu sagen. Das, worüber wir sprechen werden, hat begonnen vor wenigen Tagen am 13. November mit einer Meldung ausgerechnet in der Kronenzeitung, die überschrieben ist mit Lebensgefahr, Sparalarm bei Krebspatienten und damit zusammenhängend mit einer OTS der österreichischen Krebshilfe, überschrieben mit Krebshilfe übt scharfe Kritik an dem geplanten Bewertungsboard für Krebstherapien. Das hat einige Reaktionen hervorgerufen, unter anderem des Bundesministers für Soziales und Gesundheit Rauch über Twitter. Darüber werden wir sicher auch noch reden. Und in weiterer Folge hat sich dann herausgestellt, dass dem zugrunde liegt ein Entwurf zu einem sehr langen und einen langen Titel tragenden Bundesgesetz. Dieser Entwurf, den ich habe, ist vom 2. November 2023 und in dem einiges drinnen steht und auf den wir auch sicher noch zurückkommen werden, wenn wir weitersprechen werden über dieses Bewertungsboard. Aber beginnen möchte ich mit einer ganz einfachen und naiven Frage. Herr Professor Sewelda, vielleicht können Sie uns zusammenfassen, was denn die Krebshilfe gerade umtreibt in dem Themenfeld.
Ja, vielleicht vorweg zu sagen, wir haben das aus der Zeitung erfahren. Also es gab überhaupt keinerlei vorherige Kommunikation zu dieser Thematik. Und das, was uns alarmiert hat und auf die Palme sozusagen gebracht hat, war, dass hier erstmalig, soweit mir das bekannt ist, in Österreich eine Bewertung stattfinden sollte durch ein Gremium, in dem medizinische Experten mit beratender Stimme nur vertreten sind, von teuren Medikamenten vorgenommen werden soll, nicht ausschließlich auf Basis der medizinisch-wissenschaftlichen Fakten, sondern eben durch ein Gremium, in dem klar erkennbar ist, dass es das Gremium ist, das auch die Finanzierung gewährleistet. Und da lag natürlich der Schluss und die Befürchtung nahe, dass das ein Bewertungsboard werden soll, das vorwiegend der Einsparung dient. Und wir als Krebshilfe natürlich gemeinsam mit der Wissenschaft, mit den Ärzten vertreten die Interessen der Patientinnen und Patienten, und als solche war es ein, würde ich sagen, auch durchaus hochqualitatives Alleinstellungsmerkmal in Österreich, dass medizinisch-wissenschaftlich etabliert und nachgewiesen wirksame Medikamente unabhängig von deren Preis den Menschen, und zwar allen Menschen, zur Verfügung gestellt werden konnte. Und diese Entscheidung lag nicht bei einem einzelnen Arzt, sondern bei Tumorboards und war bis eben zu diesem Entwurf und ist in der gelebten Praxis heute eine aus meiner Erfahrung verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Und das haben wir mit dieser Überschrift und dem dahinterstehenden Entwurf in Gefahr gesehen. Und das hat dazu geführt, warum wir darauf aufmerksam machen wollten, dass das in dieser Form, wie das vielleicht gedacht war oder gedacht ist, nicht kommen sollte.
Hat es auf die OTS hin Rückmeldungen gegeben aus dem Ministerium oder sonst von irgendeiner Stelle, die damit befasst sein könnte?
Es ist richtig. Ich wurde kontaktiert vom Ministerbüro mit dem Hinweis, dass es überhaupt gar nicht die Intention sei, hier Einsparungen primär vorzunehmen, sondern dass es ein Entwurf ist, der dazu dienen soll, die Verhandlungsbasis der einzelnen Spitäler und Bundesländer gegenüber der pharmazeutischen Industrie zu einigen. Nachdem es ein Entwurf ist und das ja noch nicht letztendlich umgesetzt ist, und ich ehrlich gestanden schon die Erfahrung immer gemacht habe, dass das Gesundheitsministerium durchaus das Wohl der Patienten im Auge hat, möchte das jetzt einmal zunächst positiv glauben. Aber wie wir alle wissen, Gesundheitsminister Rauch, der selbst betroffen ist und der auch selbst gesagt hat, es wäre absurd, das anzunehmen, wird nach der nächsten Nationalratswahl nicht mehr Gesundheitsminister sein. Und wir haben auch schon Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister erlebt, denen ich nicht zutraue, dass sie diese dann in diesem Entwurf enthaltene Gewichtung hin zur finanzgebenden Institution nicht dann auch für den Spargedanken ausnützen. Und daher hoffe ich doch, dass diese OTS und auch die breite Reaktion der wissenschaftlichen Gesellschaften diesbezüglich zu einem Umdenken führt, beziehungsweise wenn es tatsächlich um eine sinnvolle Harmonisierung der Interessen, der Verhandlungen gegenüber der pharmazeutischen Industrie geht, dass das dann vielleicht sich auch wieder in einem entsprechenden abgeänderten Entwurf wiederfindet.
Mhm. Herr Professor Zielinski, vielleicht können Sie uns einmal kurz aus Ihrer langjährigen Praxis erzählen, wie denn derzeit entschieden wird, wenn jemand mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist, welche Medikamente diese Person bekommt und inwiefern in diese Bewertungen finanzielle Aspekte einfließen.
Wenn Sie erlauben, darf ich einen großen Bogen spannen. Es ist keine Frage, dass die Onkologie in den letzten Jahren eine außerordentlich stürmische Entwicklung erfahren hat, die auf hervorragende Ergebnisse, in hervorragende Ergebnisse resultiert hat. Wir haben zum ersten Mal eine Abnahme der Krebssterblichkeit bereits seit dem Jahr 2016, de facto pro Jahr um etwa 2,5%, was sehr, sehr viel ist und was historisch einmalig ist in der Behandlung von Patienten mit Krebs. Das ist eindeutig auf moderne Medikamente zurückzuführen, auf moderne Medikamente, die seit der Einführung molekular gezielter Therapien oder auch von Immuntherapien in die Klinik Eingang gefunden haben und in entsprechender Art und Weise sehr breit zum Wohl offensichtlich der Bevölkerung verwendet werden. Das ist nun ein außerordentlich großer Erfolg. Dieser große Erfolg hat darauf basiert, dass Kolleginnen und Kollegen, die Experten auf dem Gebiet sind, sich in Tumorboards zusammengefunden haben und die beste Therapie, die es gibt, Patienten zukommen haben lassen. Patienten mit Krebs sind in einer besonderen Ausnahmesituation und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass sie sehr, sehr darauf dringen, die neuesten und besten Medikamente zu bekommen. Das war bis jetzt de facto der Fall und ich kann nur von Wien sprechen. In Wien war es also so, dass wir registrierte Medikamente für eine gewisse Indikation, die von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden sind, ohne Schwierigkeiten verschreiben durften. Wenn noch nicht die Registrierung erfolgt ist, dann war anzusuchen, aber es ist, wenn eine entsprechende Studie vorgelegen ist, es nur in den seltensten Fällen passiert, dass ein solches Ansuchen negativ beschieden wurde. Dennoch möchte ich den Entwurf, den wir hier vor uns haben, für einen hilflosen und provinziellen Versuch halten, Österreich ins Hintertreffen zu bringen. Warum ist er provinziell? Er ist deshalb provinziell, weil das österreichische Ministerium offensichtlich sich nicht bewusst ist, was es auf der internationalen Szene gerade auf diesem Gebiet gibt. Die internationale Onkologenszene bekennt sich sehr wohl zu ökonomischen Gesichtspunkten, allerdings nach der Wirksamkeit der Medikamente und nicht nach ökonomischen Aspekten alleine. Die Europäische Onkologengesellschaft, die European Society for Medical Oncology, hat deshalb Mitte des vorigen Jahrzehnts bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Magnitude of Clinical Benefit Scale zu definieren. Sie können das auf der Homepage der Gesellschaft ESMO.org nachsehen. Und die Magnitude of Clinical Benefit Scale hat beschickt durch die besten Experten Europas, die Effektivität von Medikamenten gereiht und eine entsprechende Reihung vorgenommen nach Verlängerung des Überlebens, nach Verlängerung einer progressionsfreien Zeit und nach dem Nebenwirkungsspektrum. Das ist eine Skala, die von 1 bis 5 gereiht ist. Und wir haben einige Medikamente, die hervorragend wirken, die eine Bestnote bekommen. Medikamente, die vielleicht, wo wir das Gesamtüberleben noch nicht haben, die eine zweitbeste Note haben und solche, bei denen nur spekulativ etwas vorliegt. Das reiht sich bis zu Medikamenten, bei denen es keine wissenschaftliche oder mangelnde wissenschaftliche Erkenntnis gibt. Ich selbst war Mitglied dieser Arbeitsgruppe und weiß, wie schwierig es war, wie statistisch ausgefinkelt und komplex es war, eine solche Skala zu erstellen. Und es wäre das österreichische Gesundheitsministerium gefordert, gerade bei Krebspatienten sich nicht mit, sagen wir, mittelmäßig informierten Beamten zu beraten, sondern auf solche Magnitude of Clinical Benefit Scale zurückzugreifen, die jederzeit vorhanden ist und den Patienten die beste Therapie sicherstellen würde. Ich glaube, dass das der Schritt wäre, der notwendig ist, der gleichzeitig ökonomisch gerechtfertigt wäre, aber vor allem den Patienten die optimalen Medikamente zukommen lassen würde, auf einer internationalen Basis und auf einer Basis, die international inzwischen akzeptiert ist. Denn es gibt viele Länder, die sich bereits an dieser Magnitude of Clinical Benefit Scale orientieren. Und hier könnte Österreich sehr, sehr gut einstimmen und den Patientinnen und Patienten gleichzeitig die besten Medikamente zukommen lassen.
Mhm. Herr Professor Sewelder, es ist ja eher ungewöhnlich, glaube ich, dass so ein Gesetzesentwurf über die Zeitung der einschlägigen Patientinnen und Patienten Interessensvertretungsorganisation wie der österreichischen Krebshilfe zukommt. Haben Sie denn Signale jetzt auch aus dem Ministerium erhalten, dass das, was Professor Zielinski da gerade schildert, irgendwo in einem reformierten Vorschlag Niedergang finden wird? Oder hat man nur gesagt, es geht darum, die pharmazeutische Industrie irgendwo besser als bisher ihr entgegentreten zu können?
Also es ist ein Entwurf und es ist nicht beschlossen. Und es gibt schon klare Signale, dass die Intention eine andere ist, als die, die es rübergekommen ist. Und ich kann nur das, was Professor Zielinski gesagt hat, sehr stark unterstreichen. Schon seit vielen Jahren ist ja die Diskussion in den Tumorboards, wo diejenigen, die nicht nur das fachliche Wissen haben, sondern auch den direkten Bezug zu den betroffenen Patientinnen und Patienten, dort wird natürlich diskutiert, der Einsatz von modernen und sehr teuren Medikamenten. Wir unterliegen alle natürlich auch einem gewissen budgetären Zwang, aber es war eben immer außer Streit gestellt, dass nachweisbar wirksame Medikamente auch gegeben werden können. Und wir haben in Österreich hier eine wirkliche Spitzenposition zu verteidigen, denn nach vielen Umfragen waren wir innerhalb der Europäischen Union immer unter den besten dreien, was die Therapiemöglichkeiten bei Krebsdiagnosen anlangt. Und diese Spitzenposition wollen wir unter keinen Umständen aufgeben. Und persönlich muss ich schon sagen, schätze ich Minister Rauch sehr, der sich für viele Dinge eingesetzt hat und auch einsetzt. Und er selbst, wie er ja selbst dargestellt hat, ist ja betroffen. Es ist kein Geheimnis, dass er vor etlichen Jahren an Dickdarmkrebs erkrankt war, und zwar in einem fortgeschrittenen Stadium. Und ich will ihm das glauben, dass er es als absurd empfindet. Nur es muss sich natürlich im Entwurf dieses Papiers, sollte es überhaupt dazu kommen, auch wiederfinden, dass klargestellt ist, dass nicht die Institutionen, die die Geldgeber sind. Und was sind das? Das sind die Krankenkassen und das sind die Bundesländer, die ja zuständig sind, einerseits für die Finanzierung im niedergelassenen Bereich und andererseits in Finanzierung im Spitalsbereich, dass nicht ausschließlich diese Gremien sozusagen die Entscheidungsgewalt haben. Und das ist das, was, glaube ich, uns alle irritiert, dass für eine derartige patientenbezogene Entscheidungsfindung die Expertise der Wissenschaft und der Ärzte sich gerade einmal in Form von drei beratenden Entsendenden in diesem Gremium, die dann womöglich nicht einmal stimmberechtigt sind, widerspiegelt. Das, denke ich mir, ist ein denkbar schlechtes Signal und Ja, es haben in den sozialen Medien die Betroffenen sehr reagiert und empfinden das dann auch so. Und ich glaube, es wird notwendig sein, hier eine Klarstellung anzubringen und auch eine sozusagen diesen Zweifel, dass auch in Zukunft die wirksamen Medikamente allen Österreicherinnen und Österreichern und die, die bei uns leben, zur Verfügung zu stellen, dass man das ausräumt und dass das große Vertrauen, das wir genießen bei unseren Patientinnen und Patienten, nicht erschüttert wird. Das ist, da erwarte ich mir schon, dass da eine entsprechende Klarstellung kommen wird und dass der Entwurf, so wie er derzeit vorliegend ist, nicht kommen wird.
Lassen Sie mich nur kurz hinzufügen, dass aus juristischer Perspektive selbstverständlich derzeit geltende Rechtslage ist, dass eine Patientin oder ein Patient Anspruch hat auf die bestmögliche Therapie und dass das nach medizinischen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Und nur dann, wenn es gleich gute medizinische Therapien gibt, ein ökonomischer Gesichtspunkt eine Rolle spielen darf. Aber zunächst einmal und ausschließlich darauf Rücksicht zu nehmen ist, wie sich eine Therapie eben in einem konkreten Fall realisieren lässt oder nicht realisieren lässt und keine ökonomischen Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Wenn man jetzt diesen Entwurf ansieht, dann sieht man in dem zunächst einmal, dass es um eine Einfügung im Kranken- und Kuranstaltengesetz gehen soll, bei dem zunächst einmal dieses Bewertungsboard eingerichtet wird, in dem dann in weiterer Folge festgestellt wird, dass dieses Bewertungsboard bestimmte Aufgaben hat, unter anderem eben Empfehlungen abzugeben, bei denen eine gewisse Rolle auch spielen mag, wie teuer die Medikamente sind, um die es überhaupt geht, denn dann erst werden entsprechende Empfehlungen fällig. Und das, was die große Aufregung derzeit, glaube ich, vor allem erklärt, ist der Umstand, wie dieses Bewertungsboard zusammengesetzt werden soll. Das soll also in § 62f des Kranken- und Kuranstaltengesetzes nunmehr so vorgesehen sein, dass dem angehören soll ein Vertreter des zuständigen Ministeriums, ein Vertreter oder eine Vertreterin des für Sicherheit im Gesundheitswesen und der Gesundheit Österreich GmbH jeweils entsandt, dann je ein Vertreter jedes Landes in Österreich, da kommen also 9 Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, dann kommen diverse Vertreterinnen und Vertreter, nämlich je 2, die aus dem Bereich der Zahler kommen, also Gesundheitskasse, Versicherungsanstalt, öffentlicher Bediensteter, Selbstständige etc. Das sind auch eine Menge Leute. Also wenn man das addiert, kommen da Zahlen zustande, die erheblich höher sind als die Zahlen derer, die dann kommen, nämlich 3 unabhängige Vertreter der Wissenschaft aus einschlägigen Fachrichtungen. Und das sind jetzt nicht nur Ärzte, sondern es sind auch Pharmakologinnen, Pharmakologen und Medizinerinnen von Universitätsinstituten. Also im Extremfall, wenn man das ganz streng liest und eng auslegt, könnte wohl auch denkbar sein, dass da überhaupt kein Arzt drin ist, sondern nur Pharmakologinnen und Pharmakologen. Und dann gibt es eine Vertreterin oder einen Vertreter der Patientenanwaltschaften in beratender Funktion ohne Stimmrecht. Das steht da auch nur bei denen. Ja. Also die Perspektive der Patientinnen und Patienten ohnehin schon mediiert über die Patientenanwaltschaften statt über Patientinnenorganisationen, ist da drin nur in beratender Stimme. Wie kann das sein? Frage Sie beide. Wie kommt man auf diese Idee?
Darf ich vielleicht dazu etwas sagen? Es werden allein in meinem Fachgebiet pro Jahr etwa 100.000 Publikationen publiziert. Das sind wissenschaftliche Untersuchungen. Natürlich sind nicht alle 100.000 wichtig, aber es gibt zumindest, würde ich sagen, 10 wissenschaftliche Journale, die sehr wesentliche Neuerungen publizieren. Und das eigentlich fast, muss man sagen, jeden Monat. Wichtige Fortschritte im Bereich der internistischen Onkologie alleine. Dazu kommt noch die Strahlentherapie, dazu kommt die chirurgische Onkologie. Also es sind sehr, sehr viele Publikationen, die erscheinen und sehr viele Informationen. Jetzt frage ich rein provokant, wie sollen denn diese armen Menschen, die Ländervertreter sind oder Vertreter anderer Organisationen sind, dann einen Überblick über diese wichtigen Publikationen haben? Die können sie nicht haben. Das heißt, es ist so, dass es keine Frage gibt, dass hier eine akademische Ausrichtung sein soll oder aber es erfolgt eine Nivellierung nach unten. Eine andere Option gibt es gar nicht. Ich würde sehr, sehr dafür plädieren, dass es sehr wohl ein Gremium gibt, das sich aber orientiert an internationalen Maßstäben. Es ist Österreich ein zu kleines Land, um Druck auf die Pharmaindustrie auszuüben. Es wird keinen Druck auf die Pharmaindustrie geben. Österreich, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so von dieser Seite aus beleuchte, ist ein viel zu kleiner Markt, damit die Pharmaindustrie einknickt. Niemals wird das passieren. Preise können nur auf europäischer Ebene beziehungsweise mit großen Ländern gemeinsam verhandelt werden. Und ich sehe sehr wohl und habe immer wieder in meiner Funktion, und ich war in leitender Funktion, bin es noch immer, der Europäischen Onkologengesellschaft, haben wir immer wieder Treffen mit Pharmavertretern gehabt und haben sehr wohl die Bereitschaft und das Verständnis von Pharmavertretern gefunden, über Preise nachzudenken, beziehungsweise über die Effektivität ihrer Medikamente und das in Relation zum Preis zu setzen. Das heißt also, wir haben sehr wohl die Möglichkeit, hier vorzugehen. Allerdings muss hier der Schulterschluss gesucht werden mit internationalen Gesellschaften oder aber auch mit anderen Ländern, wo solche Maßnahmen bereits stattfinden. Ich glaube, eine einsame Entscheidung, auch wenn der Herr Bundesminister sagt, dass er erkrankt war, aber das bedeutet gar nichts, weil ich glaube nicht unbedingt an deswegen, weil jemand etwas gehabt hat, an zwingende Solidarität. Ich glaube daher, dass eine solche Entscheidung sehr, sehr dringend und heftig abzulehnen ist und eine neue Überlegung anzustellen ist. Alles andere ist aus meiner Sicht gegenüber den Patienten und den behandelnden Ärztinnen ein Drüberfahren über ihre Expertise und über ihre exzellente Erfahrung auf dem Gebiet wissenschaftlich-onkologischer Therapien.
Ja. Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass im Absatz 2 dieser Bestimmung auch noch vorgesehen ist, dass die Tätigkeit im Bewertungsboard ehrenamtlich erfolgen soll. Also das heißt, jede und jeder, der da drinnen arbeitet, mit Ausnahme der Vorsitzenden, bei dem eine Anführungszeichen entsprechende Aufwandsentschädigung vorzusehen ist, was auch immer das sein mag, jeder, der da drinnen sitzt, macht das on top of everything und unbezahlt. Auch das mag nicht dazu führen, dass man jetzt allzu viel von den 100.000 Publikationen in der Onkologie pro Monat lesen kann, weil man daneben auch noch einen anderen Beruf hat, der typischerweise eben nicht der des Onkologen oder der Onkologin ist, wie sich aus der Zusammensetzung dieses Boards ergibt. Woraus sich eine Menge interessanter Rechtsfragen ergeben, weil man sich natürlich schon fragen muss, ob dann aus Perspektive einer Patientin oder eines Patienten, der Meinung ist, vielleicht gemeinsam mit dem Arzt, der behandelt, dass ein bestimmtes Medikament indiziert wäre und die damit konfrontiert ist, dass es keine entsprechende Empfehlung gibt, sich dagegen natürlich rechtlich zu wehren versuchen wird, wo eine spezielle Komponente bei Krebs hinzutritt, nämlich die, dass man da normalerweise nicht wahnsinnig viel Zeit hat, nicht als Patient oder als Patientin, um da jetzt noch lange Diskussionen zu führen. Und das wird zu sehr unerfreulichen, würde ich prognostizieren, rechtlichen Auseinandersetzungen führen, bei denen man sich dann auch fragen muss, ob irgendwann ein Haftungsproblem entsteht, wenn dieses Board so zusammengesetzt bleibt, wie es derzeit zusammengesetzt zu sein scheint.
Es wird allerdings dann auch die Frage entstehen, Professor Fogger, Sie sind natürlich der viel größere Fachmann auf dem Gebiet, wem gegenüber die Haftungsfrage erhoben werden wird.
Ja, das wird eine interessante Frage und am Ende wohl dann gegenüber der Republik, nicht letztlich. Aber es wird sehr unangenehm und sehr lange dauern, bis man dahin kommt. Und es wird viele Patientinnen geben, die unter sehr teuren Behandlungen stünden, wenn sie sie denn bekämen und die dann möglicherweise eine schlechtere Prognose oder haben oder sogar sterben, nicht? Und ich weiß nicht, ob man diese Prozesse dann wirklich führen wird wollen an der Stelle. Gibt es, Herr Professor Sewelda, eine Position der österreichischen Krebshilfe zu dem Thema, also Zeitnot, Patientinnen, Interessen, Kosten etc. ordentlich repräsentieren in diesen Prozessen, die da jetzt angedacht sind?
Also ich möchte mich dem, was Professor Zielinski gesagt hat, vollinhaltlich anschließen. Wir haben derzeit ein gut funktionierendes, gut aufgestelltes, basierend auf der wissenschaftlichen Erkenntnis vorhandenes System mit der Etablierung der Tumorboards seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Politik gewünscht und überhaupt umgesetzt werden kann, dieser Entwurf, so wie er derzeit von uns gelesen wird und wie er auch rübergekommen ist. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es sozusagen notwendig wäre, wirksame, etablierte, zugelassene Therapien auf dem Rechtswege einzuklagen. Aber selbstverständlich würde so eine Situation entstehen, dann sieht sich die österreichische Krebshilfe immer auf der Seite der Betroffenen, auf der Seite der Patientinnen und Patienten. Denn wir sind dafür da, dass wir den Krebskranken die bestmögliche Therapie zukommen lassen. Darauf haben wir uns geeinigt. Darin besteht auch innerhalb der ärztlichen Gesellschaft und eigentlich bisher auch seitens der Politik einheitliche Meinung. Und ich gehe immer noch davon aus, dass von diesem großen Ziel und diesem großen Vorhaben kein Millimeter abgerückt werden wird. Und daher bin ich sehr davon überzeugt, dass der Entwurf, wie er derzeit vorliegend ist, so nicht realisiert werden wird können.
Also wir sind unterschiedlich skeptisch, was die Zukunft betrifft. Wir haben eine optimistische und ein paar pessimistischere Perspektiven hier vielleicht ja jetzt auch gehört. Ich möchte auf einen weiteren Aspekt, wenn Sie erlauben, auch noch eingehen, nämlich auf den Umstand, dass dieses Bewertungsboard, so steht es im Entwurf, eine Zugänglichkeit zu pseudonymisierten Daten des Registers der in Österreich behandelten Patientinnen und Patienten erhalten soll. Also es steht wörtlich, eine Zugänglichkeit zu pseudonymisierten Daten des Registers der in Österreich behandelten Patientinnen und Patienten für das Bewertungsboard ist dabei sicherzustellen. Ich bin recht erstaunt darüber, mit welcher Leichtigkeit hier über personenbezogene Daten, denn pseudonymisierte Daten sind personenbezogene Daten und unterfallen damit voll den datenschutzrechtlichen Regelungen der DSGVO, mit welcher Leichtigkeit hier in Bezug auf personenbezogene Daten ein solches Board dann Zugang erhalten soll zu doch sehr sensiblen Daten, die für ganz andere Zwecke bekanntlich erhoben wurden, nicht für die Entwicklung von Bewertungsboards. Und ich bin darüber unter anderem deswegen erstaunt, weil wir umgekehrt ja gerade seit Jahren eine Diskussion darüber führen, inwiefern man für wissenschaftliche Zwecke Zugang zu Registern erhalten soll. Und mich würde daher Ihrer beider Einschätzung darüber sehr interessieren, ob Sie ein rechtliches, ethisches oder medizinisches Problem darin sehen, dass ein Board, das überwiegend aus Nichtmedizinern besteht, Zugang zu diesen Daten erhält. Und mich würde zweitens in Ihrer Eigenschaft als Wissenschaftler interessieren, ob Sie glauben, dass das Auswirkungen hat auf den Wissenschaftsstandort Österreich, was hier gerade vorgenommen wird, weil es ja so sein könnte, dass sowohl Wissenschaftler wie auch Patienten weniger freigebig mit ihren Daten sein mögen, als sie es sind, wobei wir ja da ohnehin nicht gerade an der Spitze stehen, wenn sie dann erleben, dass dann ein paar Jahre später alles Mögliche sonst mit diesen Daten geschehen kann.
Vielleicht kann ich dazu sozusagen meine Sicht der Dinge einbringen. Die Digitalisierung in der Medizin, und das ist sehr eng verknüpft mit Registern, Datendokumentation, wie wir in der Pandemie mitbekommen haben, ist in Österreich ein sehr vielfältiges, ziemlich chaotisches und nicht gut genützter Datenfriedhof. Und Minister Rauch hat das sehr stark in den Vordergrund gestellt, dass man hier die Digitalisierung in der Medizin zum Vorteil sowohl der medizinischen Wissenschaft als auch der Informationen für die Gesundheitspolitik sehr viel mehr nützen muss. Das ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Wir haben im Bereich des Onkologiebeirates immer wieder auch die Forderungen gehabt, dass man diese Krebsstatistik, die ja sehr umfassend auch vorhanden ist in Österreich, weiterentwickelt, damit man sie auch zum Beispiel für die wissenschaftlich-klinischen Studien epidemiologische Daten auch nützen kann. Und hier als Optimist will ich die positive Seite auch sehen und sagen, ja, das wäre dringend notwendig, natürlich unter Wahrung einer möglichen der Anonymität, den Rahmenbedingungen für den Datenschutz und im Sinne der Weiterentwicklung und zur Verfügungstellung der Wissenschaft für klinische Studien zum Beispiel ist es extrem wichtig zu wissen, das weitere Schicksal von Patientinnen, Patienten, wie leben sie, wie lange leben sie, wann sterben sie, woran sterben sie, sind also durchaus Dinge, die ich als notwendig achte. Im Zusammenhang jetzt mit diesem, mit der Diskussion sind natürlich die Fragen schon berechtigt, insbesondere wenn es dann diese Verbindung hin zur Kostenbelastung gibt. Und das ist ja das Fatale an diesem Entwurf, dass man nicht umhinkommt, wenn nur die Geldgeber in dem Gremium vertreten sind. Nona, was ist denn denen ihre Aufgabe? Da ist nicht an erster Stelle das Wohl, vielleicht sogar verbal das Wohl der Patientinnen und der Patienten, aber die sind auch wichtig für die finanzielle Machbarkeit. Und dieser Zusammenhang, der ist natürlich fatal. Und unter diesem Zusammenhang kann ich mir, also ist auch der Aufschrei von uns allen zu verstehen. Und wenn die Worte des Ministerbüros wirklich reell sind, wo man das nicht am Fokus hat, dann habe ich noch immer die Erwartung, dass es hier eine ganz inhaltlich massive Änderung geben wird.
Lassen Sie mich, bevor ich Professor Zielinski bitte zu antworten, nur noch einfügen, so ein Gesetzestext schreibt sich ja nicht von allein, nicht? Also es muss schon irgendwelche Juristinnen und Juristen geben, wahrscheinlich im Ministerium, die das geschrieben haben und sich dabei vermutlich irgendwas gedacht haben. Sonst schreibt man ja nicht irgendwas über Registerzugang hinein und man schreibt auch die Zusammensetzung des Boards nicht einfach so, wenn man eigentlich was ganz anderes wollte, nicht? Gut, aber Herr Professor Zielinski.
Ich glaube, es ist dem Herrn Minister zu gratulieren, dass er zu der Schlussfolgerung kommt, dass das Gesundheitssystem reformiert gehört. Das stimmt. Auch ich bin der Meinung, dass wir eine Vielzahl von Defiziten haben, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, weil einfach zu wenig passiert ist. Aber ich glaube gleichzeitig, dass hier die wirklich großen Schritte nicht unternommen worden sind. Wenn ich mir überlege, dass allein im Bundesland Niederösterreich von der slowakischen Grenze bis Weidhofen an der Theia hinauf etwa alle 20 Kilometer ein Krankenhaus steht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in einer ökonomischen Art und Weise zu vertreten ist. Persönlich habe ich auch nicht den Eindruck, dass alle Patienten in Österreich Zugang zu modernen diagnostischen Verfahren haben und Zugang zu solchen Untersuchungsmethoden haben wie der Magnetresonanz, der PET-CT-Untersuchung, die essentiell ist in der Onkologie und zu anderen. Das heißt also, wenn wir onkologische Therapien, onkologische Diagnostik optimieren wollen, dann haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, denn immerhin ist das die zweithäufigste Todesursache in Österreich, an Krebs zu sterben nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, hier besteht tatsächlich Handlungsbedarf. Haben wir tatsächlich Möglichkeiten, zu zusätzlichen Mitteln zu kommen, wenn wir eine Gesundheitsreform einleiten? Vor dieser Gesundheitsreform hat man sich offensichtlich gefürchtet. Offensichtlich hat sich der Minister gegenüber den Landeshauptleuten nicht durchgesetzt. Und ganz im Gegenteil, habe ich den Eindruck, aufgrund des Gesetzesentwurfs ist er eingeknickt, im Sinne dessen, dass die Länder jetzt Mitsprache haben bei der Finanzierung von guten, effektiven und teuren Medikamenten. Ich möchte das, was Professor Sewelder gesagt hat, noch ein bisschen ergänzen. Wir befinden uns nämlich nicht nur im Spitzenfeld der Länder, die die neuesten Therapien verwenden dürfen, sondern wir befinden uns auch im Spitzenfeld der Länder, in denen die Sterblichkeit am Krebs am geringsten ist. Da sind wir über Jahre immer gleich geblieben mit Frankreich, der Schweiz und eben Österreich. Das heißt, dass der Zugang zu modernen Medikamenten tatsächlich auch Überleben garantiert. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Nun gebe ich Professor Sewelder natürlich recht, dass wir in Österreich ein generelles Dokumentationsdefizit haben. Und wie er bereits gesagt hat, in der Pandemie hat man das gesehen. Wir haben generell ein Dokumentationsdefizit. Wie man dieses Dokumentationsdefizit in einer Art und Weise, in einen Gesetzestext einfließen lassen kann, entzieht sich natürlich meinem Wissen. Aber ich glaube, es wäre sehr zu begrüßen, wenn wir entsprechende Statistiken hätten, und zwar nicht nur auf dem Gebiet der Onkologie natürlich, sondern auf dem Gebiet der großen Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und anderen Erkrankungen, von denen wir ausgehen können, dass wir sie verfolgen sollten und in entsprechender Art und Weise Handlungen setzen sollten. Wir haben in Österreich nach wie vor einen außerordentlich hohen Alkoholkonsum. Wir haben in Österreich nach wie vor einen doch sehr hohen Tabakkonsum. Wir sind nicht gut in der Prävention. Wir sind auch nicht sehr gut in der Prävention von Krebserkrankungen. Hier gibt es ein großes Feld, das zu beackern wäre. Und wenn der Herr Minister Interesse hätte, dann hätte er, glaube ich, hier ein großes Betätigungsfeld, das vor ihm läge.
Gut. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich glaube, wir haben viele Facetten jetzt besprochen. Es werden noch ein paar weitere, denke ich, auftauchen in der weiteren Diskussion, die natürlich davon abhängen werden, ob und wie jetzt dieser Entwurf, den es bisher nur meines Wissens in einer geleakten Fassung gibt, in den offiziellen politischen Prozess Eingang finden wird oder nicht. Weiß das jemand von Ihnen beiden? Weiß jemand, ob es Pläne gibt und wann und wie das weitergeht? By the way.
Ich glaube, dass das eine Frage der kommenden Woche sein wird, wo die Rahmenbedingungen für das Budgetbegleitgesetz im Nationalrat beschlossen werden sollen oder vorgelegt werden sollen. Und da wird das möglicherweise ein Teil davon sein. Wobei, wie gesagt, ich schon den Eindruck habe, dass die Art und Weise, wie das rübergekommen ist in den Medien und wie es auch am Papier steht, durchaus im Ministerbüro zu einem Nachdenkprozess geführt hat. Und ich hoffe, dass die guten Argumente, die vorgebracht worden sind, hier den Eingang finden werden.
Gut, also wir werden es davon abhängig machen müssen, was nächste Woche passiert. Es wird die eine oder andere Diskussion um dieses Thema wirklich noch geben, denke ich, und auch geben müssen. Denn die zugrunde liegende Frage, wie man ökonomische Gesichtspunkte in schweren Erkrankungen berücksichtigt oder nicht berücksichtigt und wie man da die Position der Zahler und der Patientinnen und Patienten und der Ärztinnen und Ärzte in ein gutes Gleichgewicht bringt, wird uns alle noch weiter beschäftigen. Ich danke Ihnen beiden dafür, dass Sie am Samstagvormittag geopfert haben für dieses Thema. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das auch getan haben. Ich wünsche uns allen, dass wir miteinander vernetzt bleiben, dass wir interessiert bleiben und vor allen Dingen, dass wir so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Herzlichen Dank und alles Gute. Auf Wiederhören.
Danke auch und auf Wiederhören. Dankeschön.